Hier fliegen wieder zwei über die Fläche. Und wenn sie balzen, dann sieht man das auch, dass sie sich einfach so von links nach rechts kippen, dass sie hoch in die Luft fliegen, dass sie Sturzflüge machen über dem Acker und sich kurz vorm Boden wieder abfangen und wieder hochfliegen. Das ist richtig toll.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer Förderbande-Folge, in der wir den ein oder anderen Höhenflug erleben werden, aber auch sehr viel Wert auf den Boden unter unseren Füßen legen. Beides hängt nämlich eng miteinander zusammen, wie wir heute zeigen werden. Ich bin Maria Backer und der, um den es heute ganz besonders geht, ist... Na, erkannt? Eigentlich sagt er es ja auch schon selbst. Das ist der Kiebitz oder Kiewit oder auch... Vanellus vanellus, was so viel heißt wie kleiner Fächer und eine Anspielung auf seine fächerförmigen Flügel ist. Die setzt er für ziemlich aufsehenerregende Balzflüge ein, darum nennt man ihn auch Gaukler der Lüfte. Sein Gefieder glänzt metallisch grün oder auch violett, je nachdem wie das Licht fällt. Der Bauch ist weiß. Auffallend ist seine Frisur. Er trägt eine dunkle Federhaube auf dem Kopf, genannt Holle. Er gehört zur Familie der Regenpfeifer und... noch was? Korrekt. Der Kiebitz ist Vogel des Jahres 2024. Das klingt zwar erstmal wie eine besondere Ehre, ist aber vor allem ein Zeichen dafür, dass der Vogel eine extrem bedrohte Art ist. Er steht in Deutschland auf der roten Liste. Wir werden in dieser Förderbande-Folge klären, was den Kiebitz so gefährdet und auch welche Schutzmöglichkeiten es gibt. Und da kommt zum einen die NRW-Stiftung ins Spiel, aber auch die NABU-Naturschutzstation Münsterland. Beide arbeiten schon viele Jahre zusammen und ich freue mich, dass Christian Lilje heute bei mir im Studio ist. Er ist bei der Naturschutzstation zuständig für Weidelandschaften, Landwirtschaft, Flächenbetreuung, Ornithologie und Artenschutz. Hallo, herzlich willkommen.
Hallihallo.
All diese Bereiche, die ich eben genannt habe, die haben ja auch schon mit dem Kiebitz zu tun. Können Sie kurz erklären, warum der Vogel es gerade so schwer hat und wie die Bereiche zusammenhängen?
Ja, der Vogel hat es leider nicht gerade erst so schwer, sondern schon seit vielen Jahrzehnten. Und das liegt einfach daran, dass er sehr eng mit landwirtschaftlicher Flächennutzung verbunden ist, mit seinem Schicksal. Und die Flächennutzung ist einfach über die letzten Jahrzehnte sehr stark intensiviert worden. Und das führt dazu, dass der Bruterfolg zu gering ist und die Population Stück für Stück seit Jahrzehnten immer weiter abnimmt. Genau, jetzt sind wir sehr, genau, also man kann so sagen, alle 10 Jahre halbiert sich die Population etwa und jedes Jahr etwa so 3-9%, die verschwinden.
Dass Sie das so genau beziffern können, hat auch den Hintergrund, dass die NABU-Naturschutzstation Münsterland seit gut 20 Jahren regelmäßig Synchronzählungen zum Kiebitz durchführt. Wie war die Entwicklung denn in Zahlen im Münsterland?
Da kann man eigentlich so sagen, dass etwa in Münster 80%, das passt auch für den Kreis Warendorf, in den letzten 20 Jahren zurückgegangen sind. Und es ist leider nicht aufgehalten, sondern also trotz unserer ganzen Schutzbemühungen und dem Engagement, was einfach ganz viele durchaus einbringen. Und deswegen muss man einfach noch mehr machen, deutlich mehr machen und sich nicht so ein bisschen auf den kleinen Lorbeeren, die man meint, schon ernten zu können, ausruhen.
Ja, das ist ein europaweiter Trend im Grunde. Oder dass es dem Vogel hier recht schlecht geht eigentlich?
Das ist ein, ja, also komplett, also die Komplettpopulation ist nicht stabil, sondern nimmt ab. Liegt aber tatsächlich daran, dass eben bei uns er leider aus seiner Sicht auf Ackerflächen brütet, ganz überwiegend. Also wenn wir auf Nordrhein-Westfalen schauen, dann brüten zwischen 80-90% inzwischen auf Ackerflächen. Das heißt, also die ursprünglichen Feuchtgrünländer sind gar nicht mehr so in einem Zustand, dass sie für den Kiebitz attraktiv sind, weil sie nicht feucht genug sind, zu wüchsig sind.
Es gibt die auch gar nicht mehr, oder? Also das Weideland, das verschwindet ja mehr und mehr.
Das verschwindet mehr und mehr und die Qualität ist eben auch nochmal ein Problem, dass die Qualität dann auch oft nicht stimmt. Und dann ist es, also grün ist nicht unbedingt kompatibel. Wenn es zu wüchsig ist, dann meidet der Kiebitz das eben auch.
Zu wüchsig heißt, wenn da zu hohes Gewächs steht.
Genau, wenn zu viel Nährstoffe im Boden sind, dann wächst es zu schnell im Frühjahr und dann meidet der Kiebitz das, weil er eben nichts mehr sehen kann, wenn er auf den Eiern sitzt. Und er möchte eben sehen, wer zu Besuch kommt und wer ihn aufessen möchte, damit er reagieren kann. Und deswegen werden die Flächen dann gemieden.
Und er ist ein Gewohnheitstier, ne?
Ja, genau, das ist noch ein Problem. Also der besiedelt eben immer wieder ganz traditionell die gleichen Flächen und deswegen müssen wir ihn unbedingt da abholen, wo diese Flächen eben sind mit Kiebitzen. Also wir können nicht irgendwo was für einen Kiebitz machen und uns damit wohlfühlen, sondern wir müssen letzten Endes dafür sorgen, dass der Kiebitz sich damit wohlfühlt und das heißt, dass wir ihn da abholen müssen, wo er jetzt oder in der nahen Vergangenheit gebrütet hat.
Ich gucke jetzt mal aufs vergangene Wochenende, denn da war wieder eine Synchronzählung für dieses Jahr. Alle 5 Jahre passiert das. Mhm. Und wie waren die Zahlen im Verhältnis zur letzten Zählung?
Mhm. Also wir hatten ja diese Zahl, also 2003, 346, um vielleicht so als Referenz unser Paare? Startjahr, Paare, Brutpaare im Stadtgebiet von Münster. Und jetzt hatten wir dieses Jahr noch etwa 60 Paare. Da fehlen jetzt einige und es ist schon so ein bisschen frustrierend bis deprimierend. Also die Kartierteams, wir hatten 16 davon, die parallel eben am Samstag und Sonntag das gesamte Stadtgebiet abgefahren sind mit Fahrrädern oder im Auto.
Und Stadtgebiet sind jetzt die Ländereien drumherum, ne? Also man stellt sich jetzt nicht Münsterzentrum vor, bitte.
Also 150 Quadratkilometer etwa ist es von der Größe und 16 Teams waren unterwegs und 4 Teams hatten überhaupt keine Kiebitze, also haben ihre Flächen kontrolliert und waren extrem frustriert, einen Tag investiert zu haben und gar nichts mitnehmen zu können.
Also der Trend setzt sich fort. Der Nachbarkreis Warendorf hat deutlich mehr Paare, aber auch deutlich mehr verloren dadurch, ne?
Der Kreis Warendorf ist eben 1200 Quadratkilometer groß, also viel größer. Und da haben wir jetzt noch knapp 490 Paare bei der letzten Erfassung gehabt. Aber da muss man eben sagen, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Also wenn man jetzt jährlich, sagen wir mal, einfach 5% Abnahme annimmt, dann sind es eben da auch schon wahrscheinlich etwa 400 Paare noch, die wir dieses Jahr dort hätten.
Und es waren vor 20 Jahren gut 1400 Paare, also auch nochmal dreimal so viel fast.
Ja, und vor 20 Jahren war es eben auch nicht alles gut, sondern da fehlten auch schon ganz viele Paare, weil da auch schon der Rückgang sehr stark war.
Mhm. Es war früher ein Allerweltsvogel, das muss man sagen. Also ne, Leute, die jetzt, weiß ich nicht, heute 70 sind, die kennen diesen Vogel wirklich nochmal als einen, der immer dazugehörte.
Das ist auch ganz nett, wenn man jetzt mit so älteren Leuten spricht, dann kennen viele der ländlichen Bevölkerung kennen das, dass sie früher Kiebitzeier gesammelt haben, also selber. Also so ein älterer Herr, der einfach in seiner Jugend Kiebitzeier gesammelt hat im Frühjahr zum gemacht? Essen.
Ach so, zum Essen. Okay, also für den Kiebitz auch nicht so hilfreich dann. Aber diese Zählungen, da sind, Sie haben es gesagt, viele Ehrenamtliche unterwegs. Inzwischen ist aber auch immer eine App mit am Start, die Nestfinder-App. Die haben Sie auch mitentwickelt. Was ist durch diese App leichter oder überhaupt möglich geworden?
Der Grundgedanke ist, dass man mit beliebig vielen Personen parallel ein im Grunde unbegrenztes Gebiet bearbeiten kann. Also die App ist komplett skalierbar. Also man kann Regionen anlegen und die Leute können sich eben über die App sehr schlank, ohne zeitlich rumtelefonieren zu müssen, abstimmen bei dem Schutz von Kiebitzen. Also sowohl bei der Erstbesiedlungserfassung, die wir ja jetzt durchgeführt haben am letzten Wochenende, als auch bei den weiteren Schutzmaßnahmen, also Nestmarkierung zum Beispiel, oder auch bei der Evaluation. Also hat der Kiebitz ausreichend Nachwuchs produziert? Waren wir gut genug in unseren Maßnahmen? Ja. Dass es also zur Stabilisierung der Population reicht. Und auch das können wir sehr gut mit der App koordinieren und dann hinterher gut auswerten.
Für die Nestfinder-App gab es 2019 auch den Engagementpreis Nordrhein-Westfalen. Das Motto war Engagement und Digitalisierung. Ich erinnere mich sehr gut, bei der Preisverleihung wurde die Heimatministerin Ina Scharenbach vorübergehend von einem Kiebitznest gekrönt. Ich weiß nicht, ob Sie sich auch erinnern. Für mich ein bleibendes Bild.
Für mich auch tatsächlich. Also ich fand es sehr gelungen.
Ja. Um zu verstehen, wie so eine Synchronzählung abläuft und um mich überhaupt mal den Kiebitzen zu nähern, war ich am vorigen Wochenende mit dem Mikro mit dabei.
Förderbande unterwegs.
Treffpunkt ist Haus Heithorn, südlich von Münster. Die NABU-Naturschutzstation hat dort Räumlichkeiten auf einem alten Gutshofgelände. Ich bin mit der Landschaftsökologin Anuschka Tecker vom NABU verabredet. Wir werden erstmal ein Stück rausfahren müssen.
Ich habe das Auto nicht vorher sauber gemacht. Es ist ein Kartiererauto und ein bisschen staubig.
Als angehender Hobbykartierer ist diesmal auch Stefan Ast mit dabei, der Geschäftsführer der NRW-Stiftung.
Das macht ja immer viel Spaß, in der Fläche zu sein, unterwegs in der Natur und dann sowas zu erleben, was man einfach selbst noch nicht vorher mitgemacht hat. Diese ganzen Tricks zu lernen, wie die Naturschützer da rangehen.
Stefan Ast guckt sich hier heute auch noch Flächen an, die die NRW-Stiftung gerade kauft, auch um den Kiebitz zu schützen. Gesehen hat er aber schon länger keinen mehr.
Wir sind in Wolbeck und auch hier rechts und links sehen wir schon Ackerflächen, Stoppelflächen und das alles gehört schon zu meinem Kartierbereich bei dieser Synchronzählung. Wir fahren da jetzt gerade so ein bisschen durch, um zu einer Fläche zu kommen, wo ich auf jeden Fall weiß, da sind Kiebitze und die kann ich mal zeigen. Und wenn wir Glück haben, balzen die auch. Aber um da erstmal hinzukommen, fahren wir auch viel durch leere Landschaft durch, die früher auch voller mit Kiebitzen war.
Die Gegend um uns herum wirkt auf mich eigentlich ganz idyllisch. Aber der Kiebitz braucht ja nicht die menschliche Idylle.
Kiebitze sind ja so Offenlandarten, die den guten Überblick gerne mögen. Also man sagt, die halten so 50 Meter Abstand in der Regel zu vertikalen Strukturen. Also vertikale Strukturen sind Bäume, Baumhecken, Gebäude. Und deswegen sind so übersichtliche Flächen gerne genutzt von ihm. Deswegen passt natürlich auch nicht jede Fläche.
Und dann erreichen wir einen Ort, den der Kiebitz zu mögen scheint. Aber nicht nur er, auch die Feldlerche. Anuschka Tecker kann sie sogar während der Fahrt schon hören.
Die können eine Viertelstunde singen, am Stück, ohne Luft zu holen, gefühlt, so für uns Menschen. Und das hört man auch hier vom Auto aus ganz gut.
Wir bleiben auch erst einmal im Auto. Der Kiebitz ist etwas störungsanfällig. Sobald man die Tür aufmacht und das Fernglas zückt, könnte ein brütender Vogel auffliegen. Darum ist es auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß schwieriger. So kann man ganz lässig das Fernglas auf der halbhohen Seitenscheibe ablegen und durchgucken.
Oh ja, da sitzt einer und flattert mit den Flügeln. An der Art und Weise, wie sie fliegen, tatsächlich kann man auch ablesen, dass sie eben balzen. In der Balzzeit sieht das einfach super toll aus. Die sind einfach sehr wuselig auf dem Acker und teilweise sieht man auch, dass sich die Paare gefunden haben. Die kopulieren dann ja auch, damit es dann irgendwie weitergeht und die Eier irgendwann gelegt werden können. Auch das ist was wir jetzt hier gerade beobachten konnten, dass ja, Männchen und Weibchen sich gefunden haben. Und genau, ich schaue jetzt hier über die Fläche, um zu gucken, ob wir auch brütende Kiebitze finden. Also für uns ist interessant, wie viele sind es eigentlich insgesamt?
Auf diesem Feld bleibt es auch erstmal bei der Zählung vom Auto aus. Da auf diesem Acker Wintergetreide angebaut wurde und der Boden erst einmal nicht bearbeitet wird, müssen auch die Nester nicht abgesteckt und geschützt werden.
Also zwei habe ich schon gesehen, die sich da auf den Boden kauern.
Zumindest nicht vor einem Trecker.
Drei.
Ah nein, jetzt kommt ein Hund.
Oh, ja, das ist tatsächlich manchmal ein Problem.
Der Halter ist direkt dahinter.
Ja.
Den kann man mal ansprechen.
Ja. Willst du raus?
Ja, kann ich machen.
Hilfe?
Hallo, Entschuldigung. Es wäre richtig gut, wenn Sie Ihren Hund hier an die Leine nehmen könnten, weil hier viele.
Weil der Hund einmal quer übers Feld jagt, sind die Nester jetzt nicht mehr gut zu sehen. Man erkennt sie eben nur, wenn ein Kiebitz drauf hockt. Ansonsten sind sie viel zu gut getarnt. Wir warten noch ein bisschen und dann gibt Anuschka Tecker das Ergebnis in die App ein.
Also ich habe 10 Kiebitze gezählt. Ich habe 3 Nester gesehen. Habt ihr noch was anderes gezählt?
Also auf 10 bin ich auch gekommen.
Okay, ja cool. Super. Ich kann hier einmal auf den Standort-Button drücken. Dann setzt er unseren Punkt nämlich genau dahin, wo wir stehen. Das ist ja praktisch, um die Fläche hier zu finden.
In der App kann man nicht nur jeden einzelnen Vogel eingeben, sondern auch, wie er sich verhalten hat. Ob Balzflug oder Warnrufe, Paarung oder schon Nest. Alles wird gespeichert.
So, das war's eigentlich schon. Deswegen drücken wir auf den Haken. Kling, fertig. So.
Nächste Fläche mit Stöckchen.
Nächste Fläche mit Stöckchen. Die ist hier oben, einmal über die Hauptstraße.
Keine 5 Minuten später stehen wir zwischen Bauland und einem feuchtbraunen Acker auf einem schmalen Landwirtschaftsweg. Das nächste Feld im Blick. In der App ist schon vermerkt, dass hier Kiebitze gesehen wurden. Es ist auch kein Zufall, dass wir genau hier stehen. Anuschka hatte extra für unsere Fahrt Flächen getauscht, damit wir überhaupt Tiere sehen. Und das tun wir. Sogar ein Nest ist da.
So, jetzt fahre ich das Fenster hier noch ein bisschen hoch, damit ich mein Fernglas inklusive Entfernungsmesser hier auflegen kann. Und dann messe ich einmal mit meinem Laser die Entfernung zum Nest. Ja, man kann das Weibchen wirklich nur ein ganz bisschen sehen. Man sieht eigentlich nur den Kopf und die Federholle, die da aus der Vegetation herausragt.
Das ist mein erstes brütendes Kiebitzweibchen live.
So, ich habe jetzt hier noch mein Handy, mit dem ich ein Foto durch mein Fernglas mache von dem brütenden Weibchen.
Das Foto ist wichtig, damit wir gleich auf dem Feld noch Orientierung haben. Das Weibchen ist beim ersten Türenschlagen aufgeflogen. Natürlich stören wir hier, wenn auch um das Nest zu schützen. Nur, wo ist es?
So, da ist es.
Wow. Und wirklich vorbildlich, genau 4 Eier drin. Wahnsinn.
Ja, ist richtig schön. Einfach, also ein relativ einfaches Nest, eigentlich nur eine Bodenmulde, wo so ein bisschen Vegetationsstöckchen, ein paar Reste von rechts und links dazugeworfen wurden. Und da sind 4 schöne braune Eier drin, die schwarz gesprenkelt sind.
Als erstes wird abgesteckt. 5 Meter vor und 5 Meter hinter dem Nest kommen die Markierungsstäbe in die Erde.
3, 4, 5.
So gut? Mhm. Ja, super. Und rein da.
Schön tief. Die Markierungen sollen ja eine Weile bleiben, um das Nest zu schützen. Auch hier wird alles in der App festgehalten. Standortlokalisierung per GPS.
Wir wissen jetzt schon ganz genau, hier ist dieses Nest. Und jetzt erfassen wir ein Ei mit Messung. Dieses Ei ist intakt, es ist nicht zerstört, es piepst auch noch nicht. Also manchmal, wenn die Küken kurz vorm Schlupf sind im Ei, dann piepst es wirklich schon aus den Eiern. Das ist ziemlich süß, das zu hören. Aber so weit sind wir hier noch nicht. So, und jetzt will die App die Länge, die Breite und das Gewicht eines Eis haben.
Ganz behutsam und geübt legt Anushka Tekka die Schieblehre an und misst 48,4 mm Länge, knapp 32 mm Breite. Um das Ei zu wiegen, liegt ein Gummiring auf der Waage, damit das Ei nicht wegrollt.
Noch mal kurz auf die Windstille warten. 24,9 Gramm. So. Ah.
Knapp 25 Gramm Leben.
Ja.
Die App errechnet anhand der Daten, dass Anfang Mai die Küken schlüpfen. Anfang Juni sind sie Flügge. Vorausgesetzt, der Landwirt umfährt die Markierung und kein Fuchs frisst das Ei. Und die Jungen finden genug Insekten, denn sie müssen von Anfang an auf eigenen Beinchen stehen. Die Eltern zeigen ihnen nur, wo sie das Futter finden und wärmen sie bei kühlen Temperaturen.
Und dann rudern die so, dann haben die kleinen Küken so unter ihren Flügeln und man kann die Küken schon gar nicht mehr sehen, weil man eigentlich nur so einen dicken Elternkiebitz sieht, der 8 Beine hat. Das ist immer lustig. Und wenn wir eben so ein Wetter haben und gleichzeitig so eine ausgeräumte Landschaft, dann ist es für die Kiebitzküken gar nicht so leicht zu entscheiden, okay, lasse ich mich jetzt hier wärmen von meinen Eltern oder ich habe aber auch Hunger, laufe ich los und hole mir was zu fressen, weil ich brauche ja beides. Und ja, wir haben auch schon wirklich verhungerte Kiebitzküken auf leergeräumten Äckern gefunden und das ist nicht so schön.
Auf diesem Acker kreucht und fleucht es allerdings. Dafür sorgen blühende Sternmieren und Taubnesseln und genug Feuchtigkeit. Anushka Tekka ist zufrieden, als wir vom Auto aus nochmal aufs Feld gucken.
Also Job erledigt.
Job erledigt.
Juhu. Genau.
Und hier im Förderbandestudio ist Christian Lilie von der NABU Naturschutzstation Münsterland bei mir. Hat sich, glaube ich, ein bisschen auch mitgefreut über unseren Kiebitz-Erfolg. Hat zumindest gelacht. Hört das irgendwann auf, dass man ja derartig berührt und euphorisch ist, wenn man so ein Nest entdeckt oder den Kiebitz in der Luft?
Ich glaube, das hört grundsätzlich nicht auf, weil das ist ja das zumindest, was mich antreibt, das zu machen. Also ich komme eigentlich emotional von Vögeln. Also Vögel gucken habe ich seit meiner kleinsten Kindheit eigentlich gemacht. Deswegen finde ich das schon, also es treibt mich auch an, da weiterzumachen. Und deswegen deprimiert es mich aber einfach über all die Jahre und Jahrzehnte ja letzten Endes inzwischen diesen Rückgang begleiten zu müssen oder eben mit all unseren Maßnahmen und all unserem Engagement den Rückgang nicht aufhalten zu können. Und das frustriert schon extrem. Und deswegen war eben auch der Ansatz, über dieses Bundesprogramm zu gucken, was braucht es denn wirklich, um statt dieser kleinen Maßnahmen den Kiebitz auf Populationsebene abzuholen.
Was heißt kleine Maßnahmen?
Kleine Maßnahmen sind eben das, was jeder Einzelne oder jede Einzelne im Naturschutz so macht. Irgendwo ein bisschen Nester markieren. Das war auch für uns ein paar Jahre lang der Gedanke, dass wir eigentlich nur eine schöne Fläche brauchen, die kurz übersichtlich ist, weil das braucht der Kiebitz. Und dass man eben aufpassen muss, dass der Landwirt nicht drüber fährt und ihn dabei unterstützen muss, dass er da rumfahren kann.
Ist es aber nicht.
Das ist es leider nicht, weil die Küken eben nicht nur schlüpfen müssen, sondern eben auch, wie Anushka das schon aufgeführt hat, eben diese 35 Tage überleben müssen. Und tatsächlich brauchen die in diesen 35 Tagen etwa 450 Gramm Biomasse, also wirbellosen Biomasse, die sie selbstständig, also selbst unständig in dem Fall, genau, finden müssen auf dem Acker. Und das wird immer schwerer.
Vielleicht ist das ein guter Punkt, um nochmal zu erklären, warum Sie sich überhaupt für den Kiebitz so derartig ins Zeug legen?
Es wird immer deutlicher, dass es darum geht, eben das gesamte Ökosystem, Agrarlandschaft in seiner Artenzusammensetzung zu erhalten und zu fördern. Und das ist in den letzten Jahren eben gerade durch den Einsatz von Pestiziden und sehr viel Dünger immer schwieriger geworden, kompatible Verhältnisse für Artenvielfalt auf Ackerflächen zu halten. Mhm. Und da müssen wir ansetzen tatsächlich, und das wird immer klarer, dass es eben nicht darum geht, jeden einzelnen Kiebitz mit Stöckchen zu versehen am Nest, sondern dass es darum geht, die Lebensgemeinschaft Feldflur zu stabilisieren für Artenvielfalt als Lebenserhaltungssystem für uns letzten Endes.
Vielleicht hilft es sich klarzumachen, dass die Region, also rund um Münster, früher völlig anders ausgesehen hat. Das ist noch nicht so lange her. Also wir reden da vielleicht von 100, 200 Jahren, ich weiß es nicht. Das war da vor allem Weideland und ganz wenig Ackerland. Können Sie vielleicht kurz skizzieren, was sich dadurch verändert hat? Also mit was für einem Land wir es heute zu tun haben im Verhältnis zu damals, als der Kiebitz nun wirklich ein Allerweltsvogel war. Das ist ja vielleicht sogar noch vor 60, 70 Jahren so gewesen.
Ja, Münsterland hat sehr viele, sehr nasse Flächen, weil es eben sehr eben ist. Das heißt, das Wasser kann eigentlich gar nicht abfließen. Und sehr lange ist eben das Wasser auf den Flächen geblieben und man konnte die Flächen deswegen nicht befahren. Also die einzige Nutzungsmöglichkeit war einfach, in der Regel Kühe draufzustellen, und dann war es Grünland, weil Kühe eben Gras fressen. Und dann gab es aber die Möglichkeit der Flächenverbesserung, zum Beispiel durch Drainagen, also durch so ein Stöpsel in die Fläche zu setzen, das Wasser unterirdisch abzuleiten, damit es eben schneller wieder abtrocknen kann.
Und dann kann ich mit schweren Maschinen drauf fahren.
Genau, wenn eine Fläche abtrocknet, dann kann ich genau mit schweren Maschinen dann pflügen zum Beispiel und die Fläche ackerbaulich nutzen.
Also je mehr der Mensch es sich zunutze gemacht hat, desto schwieriger die Bedingungen
für. Der Fortschritt ist noch nicht beendet, auch in der landwirtschaftlichen Nutzung. Also es wird immer, also Mittel sind immer wirksamer, also chemisch-synthetische Mittel sind immer wirksamer, aber auch mechanische Veränderungen und ja letzten Endes auch Entwässerungsmaßnahmen nehmen immer noch zu.
Offenbar kann es helfen, Flächen zur Verfügung zu stellen und sie entsprechend umzugestalten oder einfach so zu lassen, wie sie sind, damit die Tiere da einen Ort haben. Die gute Nachricht heute ist, Anfang April 2024 ist ein neuer Flächenkauf über die Bühne gegangen und fast komplett abgewickelt. Die NRW-Stiftung hat gut 5 Hektar Land kaufen können. Die haben wir uns am Wochenende zusammen angeguckt. Wir laufen einen recht matschigen Weg entlang. Spuren sagen, dass hier vor kurzem noch Füchse und Rehe unterwegs waren. Vor uns liegt ein Feld, das auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, wenig hermacht.
Super, das ist unser Acker.
Ja, und dann geht das noch weiter, da vorne in den Wald hinein. Und die Lage ist eigentlich spektakulär, kann man ja, ja, eigentlich ist sie schon ziemlich gut. Weil wir stehen jetzt auf einem Weg und auf der anderen Seite ist Wald. Und wo wir stehen, ist die Grenze von dem FFH- und Vogelschutzgebiet Dawat. Es puffert völlig unabhängig vom Kiebitz auch nochmal das Schutzgebiet von Nährstoffeinträgen ab.
Also Sie meinen, wenn hier wird jetzt nicht mehr gedüngt, das ist gut fürs Naturschutzgebiet?
Ganz genau. Also wir haben in einem anderen, in dem Waldklimafondsprojekt, haben wir auch die Vegetationsentwicklung in den Waldflächen angeschaut. Und da kann man also in Hauptwindrichtung von dem angrenzenden Acker wirklich über Dutzende Meter eine Nährstoffanreicherung in der Waldvegetation sehen. Wenn diese Fläche jetzt von einem normal wirtschaftenden Betrieb gekauft worden wäre und er sie normal bewirtschaften würde, würde er sie ja in den nächsten Jahrzehnten nicht wieder verkaufen. Das heißt, sie wäre weiter schädlich für Biodiversität. Und so sind wir eine Fläche weiter und können was Positives machen.
Ist das Teil des Konzepts in der NRW-Stiftung, möglichst immer mehr Flächen sozusagen dazu zu holen, um Schutzkonzepte ein bisschen effektiver zu machen oder was zu beschleunigen?
Ja, absolut. Wer im Grundbuch steht, der darf bestimmen, was auf der Fläche passiert. Und das machen wir zusammen mit unseren Freunden von den biologischen Stationen oder auch von der NABU-Station hier in Münster. wer Eigentümer ist, kann einfach sagen, was passiert. Und das heißt ja nicht, dass wir uns gegen eine landwirtschaftliche Nutzung stellen, sondern wir wollen einfach das Optimum für den Naturschutz machen. Das kann häufig auch Hand in Hand gehen. Und für uns ist das eine einmalige Chance, also genauso wie Christian Lilie das gerade sagte. Man muss zugreifen, wenn sich die Chance ergibt und man für einen vernünftigen Tarif das erwerben kann. Das war hier der Fall. Und da sind wir wirklich glücklich.
Kein Wunder. Der Landwirt hatte sich bewusst für die Stiftung als Käuferin entschieden, weil er Interesse daran hat, dass die Fläche einem guten Zweck dient. Und das tut sie im Grunde jetzt schon.
Das ist ja jetzt eine Ackerbrache und auch das ist wieder super.
Und dann hockt sich Christian Lilie plötzlich auf den Acker und zeigt auf ein paar sehr dezente Blüten knapp über dem feuchten Boden.
Und hier... Jetzt ist ja Frühling, also jetzt kommen, schlüpfen bald die ersten Küken und wollen Proteine haben. Also jetzt brauchen wir Insekten, also jetzt nicht im Juni, Juli. Und wenn man sich diese Fläche anschaut, das ist eigentlich besser als jeder Blühstreifen mit irgendwelchen fiesen Riesenblüten, die für nichts gut sind. Sondern es ist genau das, was die Arten genau jetzt brauchen.
War das jetzt Blühstreifen-Bashing?
Ja, schon. Ich mache das sehr gerne und wir sind da im sehr, sehr intensiven und harten Austausch hier mit der lokalen Landwirtschaftslobby, weil es gibt hier ganz viele Blühstreifen und was für eine Chance. Also man braucht nur 2% der Fläche, um dem Kiebitz ein gutes Auskommen zu verschaffen. Die Landwirtschaft macht freiwillig ohne Vertragsnaturschutz oder Entschädigung mehr als 2% ihrer Fläche, in Münster zumindest, mit Blühstreifen. Und was für eine Chance, wenn wir statt dieser Blühstreifen für Arten wirksame Maßnahmen umsetzen würden. Dann bräuchte es keine Verwaltung und es würde einfach dem Kiebitz wieder gut gehen.
Und als hätte der genau gehört, was Christian Lilie da so sagt.
Da, Kiebitz, auf der Fläche, Volltreffer. Also super, es passt genauso, wie man sich das wünschen würde. Eine Ackerbrache mit dem Kiebitz zusammen noch eine kleine Feuchtstelle mit blankem Wasser. Also der Traum von einer Kiebitzfläche wird hier wahr.
Kiebitz-Karibik, toll.
Und es ist der feuchte Traum einer Kiebitzfläche. Was für eine großartige Kombination. Ich weiß nicht, was Sie träumen, aber für uns ist es zumindest die Kombination mit Wasser immer sehr gut.
Na gut, eine Förderbande-Folge, in der Vögel tun, was sie dem Namen nach eben tun, sind feuchte Träume ja vielleicht auch ganz passend. Zumal für den Kiebitz. Christian Lilie, was passiert denn jetzt mit der neuen Fläche oder was könnte da passieren?
Also wir werden auf jeden Fall als erstes mal mit der Düngung aufhören, damit wir das Nährstoffniveau ganz langsam wieder so weit absenken, dass die Pflanzen, die Nährstoffe gut verwerten können, nicht mehr so im Vorteil sind gegenüber den Pflanzen, die Nährstoffe nicht so brauchen. Mhm. Zum Beispiel das, was wir gesehen haben, diese ganzen winzig kleinen Blütchen, die sind ja überhaupt nicht konkurrenzstark und werden sehr schnell überwachsen. Deswegen, das ist unser allererster Ansatz, das braucht aber ja gar nicht viel, sonst braucht eben eigentlich wenig bis gar keine Düngung. Und dann wollen wir gucken, dass wir verschiedene, möglichst hochwertige Maßnahmen dort umsetzen. Also ein Teil könnte tatsächlich auch weiterhin Ackerbrache sein, dass man es also regelmäßig bewirtschaftet, um dem Kiebitz vor allem, aber auch der Feldlerche, die wir ja auch da hatten, im Frühjahr eben Bedingungen zu verschaffen, die auch optisch für die Brut ansprechend sind. Also möglichst wenig Vegetation. Und dann können wir in anderen Bereichen aber auf jeden Fall auch eine Brache, eine mehrjährige Brache uns vorstellen und auch einen Grünlandbereich. Aber das ist eben das, was wir immer haben, wenn wir so kleine Flächen haben, dann sind die Ideen so groß und das ist aber alles nicht unbedingt kompatibel. Deswegen wäre auf jeden Fall auch diese Fläche mit ihrer Lage gut geeignet, perspektivisch eben auch ein Teil von einem Kiebitz-Hotspot zu werden. Also, dass man diese Fläche erweitert um weitere Flächen und man dann von diesem größeren Flächenkomplex auch den Wasserhaushalt managen kann. Diese Fläche, die wir uns angeschaut haben, die jetzt erworben wurde, die ist ja auch sehr feucht, also perfekte Ausgangslage. Der Kiebitz findet es jetzt schon gut. Das ist immer eine sehr gute Voraussetzung, die wir brauchen für einen Kiebitz.
Und wenn man nicht gleich Flächen kaufen kann, aber sich trotzdem gerne engagieren möchte, zum Beispiel bei den Vogelzählungen oder sich insgesamt für den Naturschutz rund um Münster engagieren möchte, dann kann der oder die sich ja mal bei Ihnen anklopfen, oder?
Auf jeden Fall. Das ist auch tatsächlich unser ganz großer Vorteil, dass wir sehr viele Ehrenamtliche angebunden haben, die bei allen möglichen Sachen mitmachen. Einige haben dann Lust, Kopfweiden zu pflegen oder Teiche zu entschlammen und Verbuschungen aufzuhalten. Und andere haben eben Lust, auch mal Vögel zu zählen oder Nester zu markieren. Und diese Vielfalt ist auch im Naturschutz total wichtig, weil wir eben an so vielen Fronten eigentlich Bedarf haben, die Dinge wieder so ein bisschen gerade zu rücken oder natürlicher zu rücken.
Christian Lilje sagt das von der NABU Naturschutzstation im Münsterland. Ich drücke die Daumen, dass der Kiebitz das große Engagement irgendwo spürt und dass er sich erholen kann. Dankeschön für Ihren Besuch hier im Förderbandestudio. Alles Gute auch mit einem Gruß ans Team in Münster.
Ja, vielen Dank. Wir hoffen, dass wir hoffentlich zukünftig erfolgreicher sein werden, als wir es bisher sind. Danke.
Ich danke auch allen, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie die vielfältigen Projekte der NRW-Stiftung gern unterstützen mögen, werden Sie doch einfach Mitglied. Alle Unterlagen dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.